Hallo und herzlich willkommen heute zum Gottesdienst hier wieder aus dem Friedenshof. Wir feiern heute Trinitatis, ein Fest, das im Kirchenjahr gern mal vergessen wird. Ein Fest, wo man nicht so genau weiß, wozu ist es eigentlich da. Das Fest der Dreieinigkeit Gottes ist immerhin so wichtig, dass eine Menge Gottesdienste im Jahr danach benannt werden. Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit, ein sehr sperriger Begriff. Brauchen wir den eigentlich? Hilft der? Verhüllt der nicht viel mehr? Ich kann mir einen Glauben ohne Dreieinigkeit gar nicht mehr vorstellen. Gott der Vater, der Schöpfer, der alles gemacht hat, das ganze Universum. Ein Teil davon sehen wir gerade draußen nach dem Regen wieder frisch und grün, wie es explodiert und uns wächst. Er ist der Herrscher dieser Zeit, auch dieser Krise. Jesus Christus. Gott macht sich auf zu uns Menschen, wird selber Mensch, spricht zu uns auf einer Ebene, stirbt für uns und reißt uns mit ihm aus dem Tod in seine Auferstehung raus. Und der Heilige Geist, Gott in uns, der zu uns spricht, der Glauben eigentlich erst möglich macht, der Wunder wirkt. Dreifaltigkeit, das heißt alles von Gott und überall. Vorstellbar. Und auf der anderen Seite unvorstellbar. Verstehen und gar nicht verstehen. Und so ist Gott, so ist Glaube, so kann ich es mir nur vorstellen und eben nicht vorstellen. Wie passend, dass wir heute eine Predigtreihe beginnen. Thomas Kretschmer fängt damit heute an, zum Thema Glauben, passend zu unserer Jahreslosung. Heute ist das Thema, ich glaube, ich werde selig. Warum der Glaube für uns so wichtig ist. Und damit wir nicht nur denken und hören, sondern Gott auch erleben, in vielen Dimensionen, feiern wir auch heute Abendmahl. Und wenn Sie, wenn ihr euch das schon vorbereitet habt, dann freue ich mich, das nachher mit euch teilen zu dürfen, vor den Kameras. Ja, zu guter Letzt, wie wir es immer am Sonntag sagen, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich bete und lade euch und Sie zum Mitbeten ein. Herr, unser Vater, wir danken dir für diesen Sonntag, für die freie Zeit, für die Zeit, die du geschaffen hast und in der wir dir begegnen können. Wir leben nicht nur von Essen und Trinken, sondern von deinen Worten. Rede du zu uns. Jesus Christus, du kamst auf die Erde, um mit den Menschen Mensch zu sein, weil du die Menschen und deine Schöpfung liebst. Wir feiern deine Auferstehung. Heute und an jedem Sonntag. Zieh hinein in dein Leben, mit deinem Leben in unser Leben. Heiliger Geist, wir suchen nach dem richtigen Weg in schwierigen Zeiten, in Anspannung, in Fragen, in Schuld und in Ratlosigkeit. Zeige du, worauf es ankommt und verbinde uns mit deiner weltweiten Gemeinde, die dich lobt und preist. Amen.
Jesus, mein Retter. Vater, wir danken dir, dass du uns als dreieiniger Gott begegnest in drei verschiedenen Personen. Herr, ich danke dir, dass ja, du uns dadurch dich so zeigst, wie wir dich brauchen als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist. Und wir wollen dich dafür preisen, dafür, wer du bist. Amen.
Thank you. Ich glaube, heute beginnt eine neue Predigtreihe. Das ist aber mehr als Glaube, denn ich weiß das ziemlich genau. Es geht aber um das Thema Glaube. Ausgehend von der Jahreslosung für dieses Jahr, ich glaube, hilf mein Unglauben, wird es an den nächsten Sonntagen in den Predigten genau um dieses Thema Glaube gehen. Also ganz unterschiedliche Facetten. Ich glaube, so sind die Titel dieser Predigten überschrieben. Und heute soll es mal so um ein paar grundlegende Dinge gehen. Und ich habe dazu so ein Seil mitgebracht, was so ein bisschen mich dabei unterstützen soll. Und allen die das jetzt hören und sehen, auch so eine kleine Erinnerung geben soll. Ich glaube, was der jetzt mit dem Seil machen wird, das Das denken jetzt vielleicht manche. Das ist ja so, wenn man dann irgendwo zu Hause am Küchentisch, auf dem Sofa oder auf der Terrasse sitzt und man macht sich dann vor dem Gottesdienst so Gedanken. Der eine sagt vielleicht, ich glaube, der steht hinterm Pult oder ich glaube, der sitzt auf dem Sofa. Und ein anderer, der sagt, ha, ich glaube, der haut irgendwie wieder Zeug in die Deko, die so schön aufgebaut ist. Das sind alles Glaubenssätze. Und dieser Satz, ich glaube, der wird sehr unterschiedlich gebraucht. Manchmal geht es dabei um das Wissen. Manchmal geht es um das Fürwahrhalten. Und manchmal, da ist es so eine Vermutung. Und gerade in dieser Zeit, in der wir so leben, wo so ganz viele Corona-Verschwörungstheorien so auf dem Markt sind, da gibt es viele so eine Glaubenssätze. Also da sagt vielleicht jemand so, ich glaube, dass Bill Gates Xavier Naidoo impfen will und dann zusammen mit Angela Merkel mit Hilfe des 5G-Netzes die Weltherrschaft übernehmen will. Das ist so ein Glaubenssatz, ja. Das kann man glauben, muss man aber nicht. Aber was muss man denn dann glauben? Und die Antwort ist gar nichts. Glaube ist kein Muss. Glaube ist keine Theorie oder so das Aufsagen von dogmatisch richtigen Sätzen, sondern Glaube ist etwas sehr Persönliches. Und da kann es sein, dass unterschiedliche Menschen zusammensitzen und über ihren Glauben reden und es kommen sehr unterschiedliche Aussagen dabei raus. Und ich habe jetzt eine kleine Aufgabe für alle, die zu Hause sind. Ich werfe euch dieses Seil zu und ihr habt jetzt so ungefähr eine halbe Minute Zeit, euch ganz kurz darüber auszutauschen. Was fällt euch ein zu diesem Thema Glaube? Ich werfe euch das Seil zu, ihr könnt es jetzt nehmen und ihr habt jetzt Zeit, euch ganz kurz darüber auszutauschen. Und wer will, kann auch gerne was in den Chat schreiben. Ich hole mein Seil mal wieder zu mir zurück. Und vielleicht sind euch jetzt Gedanken gekommen. Und ich hoffe, nicht nur theoretische Richtigkeiten, sondern viele persönliche Statements, dass jemand sagt, ich glaube. Denn genau darum geht's. Glaube ist was ganz Persönliches. Es geht nicht um den Glauben, also um dieses abstrakte Substantiv, sondern es geht um das, was ich glaube. Glaube, bei Glaube geht es um mich persönlich. Deshalb gehen diese Themen der Predigtreihe auch immer mit diesen Worten los. Ich glaube. Also es geht um das Verb glauben, um praktischen Glauben. Also glauben heißt nicht, bei der Theorie stehen zu bleiben, sondern das heißt, das ganz praktisch zu leben. Das ist ein ganz konkretes, praktisches Handeln und kein theoretisches Gedankenspiel. Soweit mal meine ersten Gedanken dazu. Und nun ein Blick in die Bibel. Die Bibel ist, oder das Neue Testament ist ursprünglich mal in Griechisch geschrieben worden und da steht für das Wort Glauben das griechische Wort Pistis. Das kann mit Glauben übersetzt werden, aber auch mit Vertrauen. Und es gibt auch einige Bibelübersetzungen, die machen das ganz konsequent. Die übersetzen das ganz konsequent mit Vertrauen. Und ich glaube, dieses Wort Vertrauen, das macht es deutlich, oder viel deutlicher vielleicht noch als das Wort Glauben, dass es nicht bloß um die Theorie geht. Und ich kann vertrauen, aber Vertrauen ist nie was Theoretisches. Sondern Vertrauen ist immer was Praktisches. Und da habe ich wieder das Seil Und so ein Seil, also vielleicht nicht ganz genau so eins, aber ein anderes, das nimmt man zum Klettern. Und wer das schon mal irgendwie gemacht hat, der weiß, wie wichtig so ein Seil ist. Zur Sicherung. Und da braucht man Vertrauen zum Klettern. Und es nützt überhaupt nichts, wenn ich mir auf YouTube ganz viele Videos über das Klettern anschaue. Es nützt auch nichts, wenn ich mir beim TÜV ein Gutachten einhole, ob das Seil auch voll in Ordnung ist. Es hilft auch nicht, wenn ich alle Knoten blind kann. Also, das hilft schon was, aber das alleine reicht nicht. Sondern ich muss irgendwann losgehen mit dem Seil und mit Kameraden und das einfach auszuprobieren. Wenn ich aber nicht losgehe und mich dort an den Felsen gehe, dann werde ich das nie erleben, wie das ist. Also genau darum geht's: Glauben, Vertrauen ganz praktisch zu machen, loszugehen. Und dieses griechische Wort pistis oder das Verb pistoiein, das ist ein Wort, was sehr häufig in der Bibel vorkommt. Und erfahrene Bibelleser und Gottesdienstgucker, denen fällt das schon ein, da steht in Römer 3 eine ganze Menge dazu. Da steht sehr viel über den Glauben. Und bei diesen Aussagen, die kann man mal ganz in Ruhe nachlesen zu Hause, da kommt eins auf den Punkt, oder wenn man das zusammenfasst, dass ich Glaube nicht von mir aus machen kann. Glaube ist nicht meine Leistung, eine Leistung, die ich erbringen muss, damit Gott mir gnädig ist. Das ist eine Erkenntnis, die hat vor über 500 Jahren schon Martin Luther umgehauen. Und diese Erkenntnis, die hat mit dazu geführt, dass es die Reformation gab. Also Gott bewirkt Glaube. Das ist eine Aussage, die da drinnen steht. Aber wenn ich andere Stellen in der Bibel lese, dann lese ich auch andere Sätze, dass ich zum Beispiel zum Glauben aufgefordert werde. Das sagt Jesus selber einmal, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Also diese Aufforderung glaubt und dieses Geschenk des Glaubens, das ist eigentlich, klingt das sehr widersprüchlich. Wie kann ich zu etwas aufgefordert werden, was ich nicht leisten kann? Also ich kann das nicht, aber ich kann mich trotzdem von Gott rufen lassen. Ich kann in Verbindung mit ihm treten. Und wenn Gott mir sozusagen dieses Glaubensseil zuwirft, dann kann ich mich daran festhalten. Genau darum geht's. Das ist Glaube. Mich an dem Seil festzuhalten, was Gott mir zuwirft. Und wenn ich dann das Seil in der Hand habe, dann bin ich noch immer kein Glaubensheld. Dann habe ich das mit dem Glauben noch nicht alles in Sack und Tüten. Nein, es ist sowas wie ein Startschuss oder sowas wie ein Anfang für ein Leben mit Gott. Dann gehe ich mit ihm, ich habe Verbindung mit ihm. Also Glaube heißt, ich lebe in einer Beziehung mit Gott. Glaube ist auch immer, hat immer was mit Beziehung zu tun. Und in Römer 3, da heißt es dann, denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein als aufgrund des Glaubens als gerecht gilt. Unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt. Allein der Glaube. Es kommt also nicht auf mein Handeln an, sondern auf mein Gottvertrauen. Und wenn wir im Römerbrief ein paar Verse weiterlesen, dann lesen wir so ein ganz konkretes Beispiel. Da wird ein Mann den Lesern dieses Briefes vorgestellt, den die kannten. Das war ein alter Bekannter für die. Also nicht, dass sie den persönlich gekannt haben, aber über den haben sie schon so ganz viel gehört. Das war der Abraham. Und es sind hier ein paar Verse, wo Abraham oder sein Glauben vorgestellt wird. Und ich lese dazu aus Römer 4, die Verse 1 bis 8. Wir fragen weiter. Wie verhielt es sich eigentlich bei Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erreicht? Gilt Abraham etwa aufgrund seiner eigenen Taten als gerecht? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber vor Gott zählt das nicht. Was steht denn in der Heiligen Schrift? Abraham glaubte Gott. Und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Wer eine Arbeit leistet, bekommt seinen Lohn nicht aus Gnade, sondern weil er ihm zusteht. Anders ist es, wenn jemand bei Gott keine eigenen Leistungen vorzuweisen hat. Glaubt er an den, der die Gottlosen gerecht macht, wird ihm dieser Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Davon redet ja schon David. Er nennt einen Menschen glückselig, dem Gott unabhängig von dessen Leistungen etwas als Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, denen Gott ihre gesetzlosen Taten vergeben und deren Verfehlungen er zugedeckt hat. Glückselig ist der Mensch, dem der Herr seine Schuld nicht anrechnet. Abraham als Glaubensvorbild. Und man muss mal in Ruhe diese Geschichte vom Abraham lesen. Er bekommt von Gott einen Auftrag. Er weiß nicht ganz genau, wo es hingehen soll, was ihn dort erwartet. Und er geht los. Er vertraut darauf. Er muss einfach losgehen. Er kann nicht erst mal eine Probereise in das neue Land unternehmen. Das ist so das erste große Glaubensereignis vom Abraham. Und hier in diesem Bibeltext, da bezieht sich der Paulus auf das zweite große Ereignis im Leben vom Abraham. Und da ist ein Zitat aus 1. Mose 15, Vers 6. Abraham glaubte an Gott und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Der Zusammenhang ist, Gott gibt dem Abraham eine ganz tolle Zusage. Er sagt, aus dir wird ein großes Volk werden. Und der Abraham, der wundert sich darüber, denn er hat kein einziges Kind. Und dann eines Nachts oder eines Abends, da ist er mit Gott im Gespräch und da zeigt Gott den Sternenhimmel mit den vielen, vielen Sternen. Und er konnte die klar sehen. Da war noch nicht so viel Lichtverschmutzung und Smog wie heute. Und er sah die vielen Sterne und Gott sagte, guck dir die Sterne an. Und er macht ihm deutlich, so unzählig wie die Sterne am Himmel sind, so sollen deine Nachkommen sein. Das ist Gottes Zusage. Und der Abraham muss darauf vertrauen. Also das wird in dieser Geschichte deutlich. Es geht nicht um die Leistung des Abrahams, sondern es geht um das Handeln Gottes. Also der Abraham, der glaubte nicht an seine Leistung beim Kinderzeugen, sondern er glaubte an Gott. Er glaubte Gottes Zusage, auch wenn erstmal so menschlich gesehen alles dagegen gesprochen hat. Und dieser Glaube wurde nicht enttäuscht. Abraham bekommt einen Sohn. Das ist der Ursprung für das ganze Volk Israel. Und der Abraham, der macht noch viel mehr Glaubenserfahrungen. Da ist ja nicht die Zeit, die alle genau anzugucken. Aber ausgehend von Abraham zieht sich das als roter Faden durch die gesamte Bibel, bis hinein ins Neue Testament. Wer wie Abraham auf Gott hört und ihm Vertrauen schenkt, der ist gerecht vor Gott. Der wird selig. Ich glaube, ich werde selig. Das ist das Thema. Das ist die Überschrift über die heutige Predigt. Oder mit anderen Worten gesagt, ich glaube wie Abraham und das rechnet mir Gott zur Gerechtigkeit. Doch halt, ein ganz kleines Problem kommt da noch. So eine kleine Anmerkung gibt es da noch, die irgendwo bei mir so was Negatives hinterlässt. Ich habe in der Bibel nachgeschaut. Und der Vers, Abraham glaubte den Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit, der wird noch an einer anderen Stelle im Neuen Testament zitiert. nämlich im Jakobusbrief. Und da ist er mit einer ganz anderen Begründung und mit einem ganz anderen Zusammenhang. Ich lese einen kleinen Abschnitt daraus vor, aus Jakobus 2, von Vers 21 an. Ist nicht Abraham, unser Stammvater, aufgrund seines Handelns von Gott für gerecht erklärt worden? Er legte nämlich seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar. Daran kannst du sehen, sein Glaube und sein Handeln wirken zusammen und erst das Handeln bringt den Glauben zum Ziel. Ihr seht also, der Mensch wird aufgrund seiner Taten von Gott für gerecht erklärt und nicht nur aufgrund seines Glaubens. Und wenn ich diese beiden Stellen nebeneinander lege, dann denke ich, hey, das ist doch total widersprüchlich. Also gehören zum Glauben also doch Werke und Anstrengungen und das Erfüllen von verschiedenen Aufgaben? Der Jakobus, der schrieb diese Sätze vermutlich an Leute, die den Glauben falsch verstanden haben. Sie meinten, dass es reicht, das für wahr zu halten, dass es Gott gibt. Und damit ist für sie das ganze Thema abgehakt. Aber diese Form des Glaubens ist nicht das, was der Paulus im Römerbrief schreibt. Also bloß zu ahnen oder zu vermuten, dass es Gott gibt und dass der vielleicht ab und zu mal bei mir eingreift und mir hilft, wenn ich es gerade mal nötig habe. Also das reicht nicht für diese Grundaussage, ich glaube, ich werde selig. Also dieses grenzenlose Vertrauen zu Gott, das bedeutet auch, dass der Glaube Frucht bringt. So steht es an einer anderen Stelle in der Bibel. Also das hat Auswirkungen. Also das Handeln ist keine Voraussetzung für den Glauben, aber eine Folge. Das waren so ein paar ganz kurze Einblicke in dieses Thema Glauben. Glauben, das ist Vertrauen. Glauben, das ist keine Leistung. Glauben hat Folgen. Und ich habe zwei Schlussgedanken, die das nochmal so auf den Punkt bringen. Das eine ist eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob die wirklich mal passiert ist. Da ist ein Seiltänzer, ja, und er hat so das Seil gespannt, irgendwo zwischen zwei Häusern. Und er war bekannt als guter Seiltänzer. Und viele Leute kamen und wollten ihn sehen. Und er hat die Leute gefragt, glaubt ihr mir, dass ich über dieses Seil gehen kann? Und die Leute sagten ja. Und er ist da drüber gegangen. Und die Leute haben gejubelt. Und er hat die Leute gefragt, und glaubt ihr auch, dass ich mit einer Schubkarre über dieses Seil gehen kann? Und die Leute haben wieder gerufen, jawohl, das kannst du. Und er ist mit einer Schubkarre über dieses Seil gegangen. Und dann hat er die Leute gefragt, und glaubt ihr auch, dass ich mit einer Schubkarre über dieses Seil gehen kann, wo ein Mensch drinne sitzt? Und die haben wieder gerufen, jawohl, das kannst du. Und dann hat er gesagt, dann kommt mal bitte einer her und setzt sich rein in die Schubkarre. Und es ist keiner gekommen, am Anfang wenigstens. Aber dann kam ein Junge und er hat gesagt, ich mach's. Und dieser Mann ist mit dem Junge in der Schubkarre über dieses Seil gelaufen. Und die Leute haben den Jungen gefragt, warum hast du das gemacht? Und er hat gesagt, das ist doch mein Vater, dieser Seiltänzer. Genau das ist das Vertrauen, weil die Beziehung da war, da ist Vertrauen da. Und eine letzte Bemerkung. Nochmal auf den Anfang geguckt, da habe ich erklärt, was das griechische Wort ist für Glauben. Pistis oder pisteia in das Werk, das Verb. Im Lateinischen ist das übrigens das Wort credere. Und das wird in diesen alten Sprachen, wenn das mit dem Substantiv verbunden wird, wird das immer mit dem Wort in verbunden. Also wir machen das im Deutschen anders. Wir sagen da, ich glaube an. Und in diesen alten Sprachen, wenn man das genau übersetzt, müsste man eigentlich übersetzen, ich glaube in. Ich glaube in Gott. Ich glaube in die Liebe oder irgend sowas. Und vielleicht sollte das unsere Einstellung sein, auch zu sagen, ich glaube in. Ich glaube in Jesus. Ich glaube in Gott. Ich glaube in dem Heiligen Geist. Das ist vielleicht ungewohnt, aber tiefergehend. Mir kam so ein Bild, was den Unterschied macht. Wenn ich ein Bild an die Wand hänge, dann kann ich das ganz schnell wieder abnehmen. Wenn aber ein Bild in der Wand hängt, dann ist das viel mehr verbunden. Und wenn ich es abnehmen will, muss vielleicht die Wand zerstört werden. Ich glaube in Gott. Ich glaube in Jesus. Ich glaube im Heiligen Geist. Und jetzt nehme ich das letzte Mal so dieses Seil und ich mache einfach mal einen Knoten rein. Und vielleicht könnt ihr das zu Hause auch machen. Also ihr habt vermutlich kein Seil, aber vielleicht habt ihr ein Taschentuch oder irgendwas, da kann man sich ja so einen Knoten reinmachen als Erinnerung. Und macht euch eine Erinnerung in euer Taschentuch, in euer Seil oder in euer Gehirn. An einen Gedanken zum Thema Glaube. Was ist das für euch? Und dann nehmt diesen Gedanken und geht mit diesen Gedanken in die neue Woche hinein. Und ich hoffe, dass der euch noch eine ganze Weile begleitet. Amen. Wir feiern Abendmahl. Und dieses Lied hat uns dahin geführt zum Abendmahl. Gott selber lädt uns ein. Wir dürfen an seinem Tisch sitzen. Und da ist das vollkommen egal, wo wir gerade sind. Wir hier im Friedenshof oder ihr zu Hause mit anderen zusammen oder ganz allein. Das ist die Einladung, die gilt. Gott selber lädt uns ein. Und das ist eine Einladung an alle. Das ist eine Einladung ohne Leistung, ohne Bedingung. Da sagt Gott nicht, hey, du musst erst dies oder jenes getan haben und dann bist du reif für das Abendmahl. Dann endlich darfst du hier an den Tisch kommen. Nein, er lädt alle ein. Einfach so, bedingungslos. Du darfst dabei sein, so wie du bist. Und deswegen feiern wir das Abendmahl. Und dabei schauen wir zurück auf das, was Jesus damals mit seinen Jüngern getan hat. Er hat Abendmahl gefeiert. Wir erinnern uns an dieses erste Abendmahl, wo er keinen rausgeschmissen hat, wo sogar der Verräter Judas mit dabei gesessen hat. Und wir gucken zu uns heute. Wir sind eingeladen, so wie wir sind. Und ich weiß, dass da vielleicht manche, die jetzt alleine zu Hause sitzen, Mühe damit haben. Und sagen, das ist so ungewohnt und wie soll das denn gehen? Ich kann das verstehen, aber trotzdem bist du eingeladen. An der Stelle, wo du jetzt bist, mit der Situation, in der du jetzt lebst. Und Abendmahl ist genauso ein Blick in die Zukunft. Irgendwann mal, da können wir gemeinsam mit Jesus, mit Gott am Tisch sitzen und Abendmahl feiern. Nicht bloß mit so einem kleinen Schluck oder einer Oblade, sondern ein riesengroßes Fest. Und das ist schön. Und das ist Abendmahl. Wir werden bei ihm sein. Und der große, allmächtige, heilige Gott lädt uns dazu ein. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Die Erde ist voll seiner Ehre. Heilig ist der Herr. Und wir erinnern uns daran, wie Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat und lassen uns dabei von ihm selbst einladen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, der er verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte und brach's, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und genauso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Durch diesen neuen Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat, versetzt er uns in einen neuen Stand. Wir sind Kinder Gottes und wir können Vater zu ihm sagen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt wird's ganz praktisch. Wir werden Brot und Wein oder Traubensaft austeilen. Und ich sag mal ein paar ganz kurze Worte dazu, wie wir das hier machen und wie ihr das zu Hause macht. Wir nehmen das Brot und den Kelch und geben das weiter an denen, die hier am Gottesdienst beteiligt sind. Mit den Worten, Christi Leib für dich gegeben, beziehungsweise Christi Blut für dich vergossen. Und genauso könnt ihr das zu Hause machen. Wenn ihr in einer kleinen Gruppe, in der Familie oder mit irgendeinem Freund zusammensitzt, dann gebt das weiter genau mit diesen Worten. Und wenn ihr alleine da sitzt, dann sagt ihr auch einfach diese Worte. Und murmelt die nicht bloß so im Stillen, sondern sagt sie laut und deutlich. Und wenn ihr Kinder habt, die mit dabei sind und denen ihr nicht das Abendmahl geben wollt oder könnt, dann segnet sie. Dann legt die Hand auf die Schulter oder auf den Kopf der Kinder und sagt einfach ein ganz einfaches Segensgebet. Jesus hat dich lieb zum Beispiel. Weil Kinder sind genauso mit eingeladen. Die müssen nicht hinten anstehen, sondern die sind Mitbeteiligte. Und wir werden das jetzt hier in dieser Form machen, hier mit den Beteiligten. Und ihr macht es zu Hause und nehmt euch Zeit dazu. Bei einem, die sind vielleicht ein bisschen mehr, da wird es 2 Minuten länger dauern. Macht's in Ruhe, ihr verpasst nichts. Und wenn jemand alleine da sitzt, der sagt, ja, ich bin hier schon nach 10 Sekunden fertig, ist es auch nicht schlimm, dann habt einen Moment der Stille, betet für andere und richtet euch auf Gott aus. Aber ihr seid alle eingeladen und kommt und schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Amen. Christi Leib für dich gegeben. Christi Blut für dich vergossen. Christi Leib für dich gegeben. Christi Blut für dich vergossen. Christi Leib für dich gegeben. Christi Blut für dich vergossen. Christi Leib für dich gegeben. Christi Blut für dich vergossen. Christi Leib für dich gegeben. Amen. Christi Blut für dich vergossen.
Christi Leib für dich gegeben.
Amen.
Christi Blut für dich vergossen.
Amen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Amen.
Wir wollen beten für uns, für andere. Und ich bete und ich lade euch zum Mitbeten ein. Herr, unser dreieiner Gott, voll Schrecken, voll Trauer, schauen wir in eine Welt außer Rand und Band, die zerrissen ist voller Wut und Gewalt, gequält, wo Hass und Rassismus herrschen. Wir bitten dich für die Menschen, denen Unrecht widerfährt, weil man sie wegen ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft beurteilt oder verurteilt. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich mit meinen Vorbehalten und meinen Bildern im Kopf Teil dieses alltäglichen Rassismus bin. Zeige uns, wie Gemeinschaft gelingt. Sei mit deinem Segen in dieser Welt. Hilf, dass Proteste gegen Gewalt nicht wieder in Gewalt und Zerstörung enden. Aber hab Dank für die, die ihre Stimme gegen die Ungerechtigkeit erheben. Segne die, die den Frieden suchen. Herr, unser dreieiner Gott, hilf uns, barmherzig zu sein. Schenke Kraft, weiter bei denen zu stehen, die krank sind. Und schenke auch den Mut, denen ein Segen zu sein, die sterben. Stärke die, die pflegen und die beschützen, die sich trauen zu helfen, wo andere nur weggucken. Die sich selbst in Gefahr bringen, um andere aus ihrer Not zu holen. Hol uns da raus, wenn wir nur um uns selbst und unsere Angst in dieser Krise da kreisen. Stell unsere Füße auf weiten Raum. Herr, unser dreieiner Gott, lehre uns zu glauben, unser Vertrauen auf dich zu setzen. Hilf, diesen Schritt zu wagen, uns in die Schubkarre auf dem Seil zu setzen und zu gucken, wie das geht, glauben. Hilf uns glauben gegen allen Anschein, dass du siegst über Tod und Teufel, dass du diese Welt in der Hand hast und zum guten Ziel führst. Lass uns ein Segen sein für unseren Nächsten und dann auch von dir weitererzählen. Deine Wort, deine Liebe, die sind einfach zu gut, um sie nur für uns zu behalten. Und verbinde uns mit deiner weltweiten Kirche, mit allen, die an dich glauben. Sei mit deinem Segen in dieser Kirche, in unserer Gemeinde, bei unseren Freunden und Familien. In der Stille bringen wir dir die, die du uns aufs Herz gelegt hast. Du dreieiner Gott, du bist die Quelle, du bist das Leben. Bei dir ist Frieden, dir vertrauen wir uns an. Heute und alle Tage. Amen. Es gibt ein paar Dinge bekannt zu geben. Auch nächsten Sonntag ist hier wieder vor der Kamera Gottesdienst um 10 Uhr mit Christian Hönemann. Es geht weiter in der Predigtreihe. Und was bei Thomas schon angeklungen hat, geht dann auch dort weiter. Wie kann Glauben eigentlich starten? Wie geht's los? Um 15 Uhr haben wir auch einen kleinen Präsenzgottesdienst hier jeden Sonntag im Raum. Wer sich dazu anmelden möchte, darum bitten wir, kann das über die Nummer der Gemeinde, des Gemeindebüros tun. Ihr dürft auch spenden. Die Woche hat die Bundesregierung ein großes Investitionsprogramm gestartet und ich möchte euch Mut machen, auch zu investieren. Das Reich Gottes hat immer Konjunktur und das kann man sicherlich nicht mit Geld bringen und an den Staat bringen, aber auch Geld ist nötig für die ganz konkrete Arbeit, auch hier im Friedenshof. Also herzlichen Dank, wenn ihr etwas einlegt in das virtuelle Spendenkörbchen. Das könnt ihr bei PayPal tun, über den Link, den ihr hoffentlich seht, oder auch über unsere Kontonummer. Im Anschluss an diesem Gottesdienst geht es weiter mit Gottesdienst, mit dem Kindergottesdienst. Und ich habe mir extra, damit ich es nicht vergesse, etwas in die Hose gesteckt. Hammerscharf soll er werden. Ich werde mir von Christian nochmal erklären lassen, was am Hammer scharf ist. Aber ich glaube, es soll irgendwie heißen, das wird wirklich richtig gut und das solltet ihr nicht verpassen. Also denkt an diesen Hammer. Wenn ihr und wenn Sie Informationen haben wollen über die Gemeinde, über all diese Dinge, die wir gesprochen haben und auch den Zoom-Link zu den Kindergottesdiensten erhalten wollen, dann können Sie die Gemeinde-Leben-Info haben, die jede Woche kommt von unserer Gemeinde. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an info@friedenshof.de.
Segne dich und behüte dich, lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Der Herr segne dich. leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir.
Am Ende des Gottesdienstes der Segen, heute sogar in doppelter Form, in diesem tollen Segenslied, was gesungen wurde und jetzt nochmal euch zugesprochen. Und wir sagen das manchmal so, wir stellen uns unter den Segen Gottes. Und ich möchte euch bitten, macht das einfach, steht auf, da wo ihr jetzt auf dem Sofa rumhängt oder irgendwo, hier einfach mal aufzustehen, um ganz bewusst nochmal euch mit diesem Segen an Gott auszurichten. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater, der die ganze Welt erschaffen hat, der Sohn, der am Kreuz für uns gestorben ist, aber der auferstanden ist und lebendig bei uns ist, und der Heilige Geist, der uns tröstet und die Verbindung zum Vater herstellt. So segne euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Und nun geht in diesen Sonntag als Gesegnete.